Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Ende der Beta-Rally, kommt jetzt die Stunde aktiven Fondsmanagements. Und mein Gesprächspartner und Gast ist Thomas Meyer, Senior Portfolio Manager bei MainFirst Asset Management und Fondsmanager unter anderem des MainFirst Global Dividend. Ja, Herr Meyer, wir kennen uns lange Zeit. Sie sind mir zugeschaltet in Frankfurt. Schön, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung stehen. Denn das ist ja so der Lackmustest in diesen Tagen auch für aktives Fondsmanagement. Paradigmenwechsel, Trendwende, alles Worte, die wir hören, neuer Realismus. Das sei die Chance der Fondsmanager, der Aktiven, jetzt endlich mal die ETFs das Fürchten zu lehren und ihren Mehrwert darzustellen. Da habe ich mir gedacht, da lade ich mir den Herrn Meyer in die Sendung ein. Da sprechen wir mal drüber. Aber nachdem Sie die Zuschauer begrüßt haben, würde ich mich erstmal freuen, wenn wir mit zwei Worten als Definitionen arbeiten könnten. Was ist denn Beta und was ist Alpha aus der Sicht eines Profis?
Ja, Herr Trescher, vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, meine Stimme ist heute etwas angeschlagen, da die Eintracht ja gestern ein großes Finale gewonnen hat und meine Co-Coaching-Möglichkeiten vor der Leinwand, die nie von Erfolg gekrönt sind, aber dennoch durchgeführt werden, natürlich meine Stimme etwas angeschlagen haben. Ja, zunächst erstmal gibt es natürlich einen Unterschied. Beta ist einfach letztendlich die Entwicklung mit dem Markt zusammen. Man versucht in der Wertentwicklung letztendlich zu differenzieren, was ist tatsächlich was ist der Marktentwicklung geschuldet, dem Beta, und was ist der tatsächliche Mehrwert? Das ist eben das Alpha. Und deshalb muss man unterscheiden, wenn die Aktienmärkte eben langfristig um 6% steigen, und ein Fondsmanager eben 6% auch an Wertentwicklung generiert, dann hat er kein Alpha generiert, sondern läuft mit der Marktentwicklung mit. Und natürlich ist langfristiges Ziel der aktiven Fondsmanager natürlich hier auch Mehrwert zu generieren.
Heißt Marktbeta, ich muss mir eine Benchmark suchen, die das Universum darstellt, und das, was der Markt macht, das ist die Beta-Entwicklung im Guten oder im Schlechten, je nachdem, was dabei rauskommt. Das Alpha ist, was der Fondsmanager davon abweichen kann. Ebenfalls nach oben oder nach unten. Ist er besser, hat er ein positives Alpha erwirtschaftet. Ist er schlechter, dann hat er ein negatives Alpha anscheinend erwirtschaftet. Nun ist es so, dass das aktive Fondsmanagement seit Jahren eigentlich keine gute Presse hat, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und es ja auch viele gibt, die sagen, das ist eigentlich ein Anachronismus. In 10 Jahren wird es das so auch alles gar nicht mehr geben. Das haben die zwar auch vor 10 Jahren schon gesagt, aber sie sagen das immer noch. Und man muss zumindest respektvoll sagen, es ist so, dass der ETF-Anteil am Fondsgeschäft wesentlich größer geworden ist. Und deshalb zunächst mal die Frage, warum haben die aktiven Fondsmanager so eine schlechte Presse in den letzten Jahren gehabt?
Ja, natürlich muss man sagen, dass in den letzten Jahren, das muss man in der Breite sagen, natürlich auch gegenüber dem langfristigen Schnitt der Anteil der Fondsmanager, die positives Alpha erwirtschaftet haben, gegenüber breiten Vergleichsindizes niedriger war als im längerfristigen Durchschnitt. Das führt natürlich immer wieder zu dieser Diskussion. Und wir haben ja schon in den letzten 20 Jahren einen großen Trend, der ist noch dramatischer in den USA, der schwappt jetzt auch eben mit aller Deutlichkeit nach Europa, wo viele Anleger, aber vor allem auch institutionelle, aber auch mehr Privatanleger eben sagen, naja, ich bilde einen Großteil meines Portfolios eben mit diesen passiven Produkten ab, um, sag ich mal, die Marktentwicklung hier mit kostengünstig abzudecken. Auch oftmals gibt es die Strategie, die sich ja so ein bisschen Kernsatellit-Strategie heißt, dass man einen Großteil des Portfolios im Aktienbereich zum Beispiel über ETFs abbildet, aber sich dann ganz bewusst aktive Fondsmanager nochmal sucht, um eben hier auch Alpha zu generieren. Und ich glaube, dieser Trend, wissen Sie, als ich vor 25 Jahren in die Branche eingestiegen bin, ich habe in den USA auch studiert, für mich war immer klar, man muss langfristig das Ziel haben, besser zu sein als ein Index. Damals gab es eben schon den Spider in den USA und so weiter. Ich glaube, das ist eben ein großer Anspruch, den man an sich selber haben sollte, wenn man diese Berufung folgt. Aber natürlich in der Breite diese Diskussion, mit der müssen wir leben als Portfolio-Manager. Und wir müssen letztendlich es auch unter Beweis stellen, dass wir langfristig auch Alpha generieren. Und ich glaube, es wird eben wichtig sein, dass es gab ja sehr lange Zeit auch Strategien, wo eigentlich viele Portfolio-Manager gar nicht viel Risiken eingegangen sind, sondern sich sehr eng am Index gehalten haben, eben hier aber aktive Gebühren sozusagen dann den Unterschied gemacht haben. Das wird natürlich, glaube ich, in der Zukunft immer schwieriger.
Also das ist ja. Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Dieser Vorwurf wird ja häufig gerade großen Häusern gemacht, nach dem Motto, es reicht, wenn ihr irgendwo in der Nähe der Mitte seid, bloß keine Fehler machen, mit denen wir große Mandate verlieren können. Dieses Index-Schmusen, wie es ja auch so schön genannt wird. Sie haben für große Häuser gearbeitet, unter anderem für die Deka. Ist diese Unterstellung, dass große Häuser das so mit ihren Fondsmanagern machen würden, richtig oder falsch?
Also ich würde diese Meinung nicht teilen wollen, eindeutig nicht. Also ich kann nur sagen, da wo ich immer gearbeitet habe, habe ich für aktives Management mich eingesetzt und auch abgebildet. Aber das ist ein Branchenphänomen, das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist ja ein globales Phänomen. Aber natürlich, wie gesagt, sind wir Fondsmanager gefordert, eben hier aktiv zu sein. Und wir zum Beispiel in unserem Haus eben haben durch die Bank weg einen Active Share in der Regel von 90%. Also wir sind sehr weit von der Benchmark weg sozusagen. Und mir ist auch nochmal wichtig, so ein bisschen die Begriffsdefinition. Ich glaube, wir sollten als Portfolio-Manager, ich bin kein Freund des Ausdrucks Benchmark. Ich glaube, wir sollten uns einen Vergleichsindex nehmen, ja, mit dem wir uns messen lassen, wie sage ich, gegenüber einer Marktentwicklung. Wir sollten aber die Benchmark nicht als Orientierungsgröße unseres Handelns verstehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, hier müssen wir vielleicht auch philosophisch alle wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen, wo das Fondsmanagement eigentlich auch hinkommt. Ich glaube, das täte allen aktiven Fondsmanagern sehr, sehr gut, dass man sich wieder ein bisschen daran orientiert.
Also der Leistungsmaßstab im Sinne der Kontrolle, sagen Sie, ist der Vergleichsindex richtig und wichtig, aber nicht, ich gebe dir den Index vor und aus dem Universum musst du was machen. Da gibt es ja immer wieder die Unterstellung, die Fondsmanager würden, um möglichst gut gegenüber irgendwelchen Vergleichsindizes dazustehen, sich die falschen wählen als Benchmark. Also da ist dann jemand, der sagt, ich bin in der Lage, den DAX 30 zu schlagen, aber eigentlich ist die Hälfte seines Portfolios dann im MDAX drin. Dann hat er dadurch vielleicht über eine bestimmte Zeit eine Outperformance erwirtschaftet. Was ist denn an dieser Unterstellung dran? Versuchen wir doch mal abzuklopfen, warum die aktiven Fondsmanager so eine negative Presse haben.
Ich glaube, dass dieser Vorwurf nicht fair ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und da müssen wir schon auch in den Spiegel schauen, transparent machen, wie ist unsere Anlagestrategie? Was ist unsere Zielsetzung? Und natürlich, wie gesagt, der Vergleichsmaßstab, der kann mal besser treffen, mal weniger. Ja, man muss es eben auch nur erklären. Das ist aus meiner Sicht das alles Entscheidende. Wenn ich sage, ich habe eine Strategie, ich möchte eben zum Beispiel auch bewusst mit uns Small Caps beimischen, habe aber einen Vergleichsmaßstab für dieses Produkt, das vielleicht eher Large Cap lastiger ist, dann muss ich das in guten wie in schlechten Zeiten auch akzeptieren. Entscheidend ist für mich die Investmentkultur und Philosophie, die Anlagestrategie des Portfolio-Managers. Die muss transparent gemacht werden, dass der Kunde, und ich glaube, das ist der Hebel, den wir haben, um auch die Kunden zu gewinnen, dass wir sehr authentisch darstellen, wofür wir stehen, was wir machen, wie wir arbeiten, damit die Anleger auch verstehen, in guten wie in schlechten Zeiten übrigens, mit einer stilkonformen Wertentwicklung, die nachvollziehbar ist, dem Anleger hier eine Investmentkultur eben nahezubringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Im Wesentlichen setzt die Kritik doch an zwei Dingen an. Erstens an den Ergebnissen aktiv gemanagter Fonds, wo man sagt, die erwirtschaften einfach nicht den Mehrwert. Und das Zweite ist, sie kosten zu viel. Diese Kosten, die da verursacht werden, die sind doch schon eigentlich Netto-Rendite für den Anleger, nur dass sie jetzt ein anderer bekommt. Nehmen wir mal ein paar der Aussagen, die da in dem Zusammenhang getroffen werden, versuchen wir die mal aus Ihrer Sicht auf den Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Da heißt es zum Beispiel, die Mehrheit aktiver Fondsmanager kann ihr Anlageuniversum nicht schlagen. Ist das richtig oder ist das nicht richtig?
Das ist in der Breite richtig. Das kann man nicht negieren. Da gibt es verschiedene Studien. Wir können jetzt diskutieren. Das sind mal sind es Zeitpunkt, mal sind es 60. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir eher bei 30-40% Outperformance-Quote. Also in unserer Branche, so brutal es klingt, und so habe ich das auch immer in der Personalauswahl gemacht, das muss man eben auch verstehen können, ist Fehler managen ist wichtig. Weil wenn Sie über 50% richtig liegen, dann gehören Sie schon zu den Gewinnern eher in der Branche. Das heißt, man muss eben auch mit, sage ich mal, Rückschlägen zurechtkommen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt Gott sei Dank wenige Berufsgruppen, die eine solche harte Fehlerquote haben. Also Gott sei Dank haben die Ärzte ein deutlich geringere Fehlerquote und Architekten und andere auch. Aber das muss man eben auch können. Also man muss eben versuchen, mit einer langfristigen Anlagephilosophie und Kultur versuchen, eben hier Mehrwert zu schaffen.
Eine Ableitung dieser These ist, je länger der Betrachtungszeitraum eines Anlageuniversums, umso schwerer fällt es den aktiven Managern, es outzuperformen. Das heißt, die schaffen das, eine ganze Menge, nennenswerte Menge von denen schafft das noch über ein Jahr, vielleicht über 3 Jahre. Aber wenn wir 5 oder 10 Jahre uns anschauen, dann finden wir eigentlich mehr oder weniger keinen mehr, der in der Lage ist, sein Universum outzuperformen. Ist das richtig?
Das ist tendenziell auf jeden Fall richtig. Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Wobei man sagen muss, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das teilweise ein bisschen umgedreht, weil wir natürlich auch sehr schwankungsintensive Jahre jetzt hatten. Also wir haben eine größere Anhäufung von Krisen gehabt und dadurch sind die jährlichen Verzerrungen eher größer geworden und im langfristigen Vergleich sieht es dann ein bisschen stabiler aus.
Ein immer wieder gehörter Satz in den informationseffizienten großen Standardbörsen. Da kann aktives Management kaum noch Mehrwert steigern. Aktives Management eigentlich nur da, wo wir weniger gecoverte Märkte haben, Schwellenländer, Nebenwerte. Nur da bringt aktives Management was. Wie stehen wir zu der These?
Würde ich durchaus teilen. Ist ganz klar. Man muss eben auch in unserer Profession, glaube ich, auch eine Menge Demut mitbringen. Ich muss ganz klar sagen, gerade die Abdeckung von großkapitalisierten Werten, da sind eine Menge Analysten von Banken hinterher, aber auch, sag ich mal, Sektoranalysten von großen Fondshäusern und viele Leute schauen da drauf. Da ist es schon, da muss man schon sehr demütig sein, sag ich mal, dass man so viel mehr weiß als diese Sektorspezialisten, aber dennoch kann es auch gelingen, gerade in bestimmten Phasen. Aber natürlich der große Mehrwert kommt daher, dass man eben auch Geschäftsmodelle in der Entwicklung eben begleitet, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, nicht so gut abgedeckt sind. Und das, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf die Rolle des passiven Investments in den nächsten Jahren schauen. Das ist auch insgesamt, ich glaube, dass sich die Chancen für die aktiven Portfolio-Manager erhöhen, weil eben mehr passives Geld, sag ich mal, durchaus dumm den Regeln den hinterherläuft. Das bietet auch Chancen, das muss man ganz klar sagen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass es auch Verwerfungen mit sich bringen kann. Das heißt, Indexaufnahmen und Ähnliches spielen eine größere Rolle und das muss man auch klar bezeichnen.
Das halten wir fest, zumindest in der Theorie. Je mehr passive Investments es gibt, umso leichter könnte es dem aktiven Fondsmanager fallen, daraus Vorteile zu ziehen. Schauen wir mal in die Zukunft, ob das so sein wird. Ein Satz, den man häufig in der ETF-begrüßenden und sympathisierenden Literatur liest, ist, das Einzige, was man über die zukünftige Entwicklung eines aktiv gemanagten Fonds sagen kann, ist die Beurteilung seiner Kosten. Es wird ja auf den Manager rückgeschlossen, auf seine Leistung in der Vergangenheit und das häufig auf die Zukunft projiziert. Und die ETF-Industrie sagt, eigentlich ist das heller Wahnsinn, weil das Einzige, was wir über die Zukunft dieses Fonds sagen können, ist, was er für eine Verwaltungsvergütung hat und wie sie auf die Assets under Management wirken wird.
Ja, das weiß man übrigens bei den passiven Produkten genauso. Also passive hat ja auch Kosten. Es wird ja immer so getan, als wären da keine Kosten. Das ist natürlich Humbug, das weiß auch jeder. Die sind natürlich deutlich niedriger, muss man ganz klar sagen. Nochmal, ich komme zu dem Kernpunkt. Es ist wichtig, auch nicht nur Rückschlüsse auf die vergangenen Performance zu legen, sondern, und da sind auch die Anleger gefragt, fühlen Sie sich mit diesem Portfolio-Manager wohl? Schauen Sie sich an, wie er arbeitet, wie er denkt, wie er vorgeht. Kann er sich mit dieser Zielsetzung, wohlfühlen? Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn Anleger das nicht tun wollen, ja, dann muss man ganz klar sagen, dann sind sie in der Indexanlage auch besser aufgehoben. Dann haben sie diese Problematik nicht. Aber ich glaube, und da gibt es sehr viel auch gute Beispiele hier in Deutschland an guten Häusern, dass man schon gute Fondsmanager finden kann, die eine klare Philosophie verfolgen, und man muss sich damit auch beschäftigen. Dann kann man schon auch eben, das sage ich mal, mit stilkonformer Performance kann man schon sagen, okay, ich mag diesen Anlagestil, es gefällt mir, wie der Fondsmanager arbeitet. Dann weiß ich eben auch, zum Beispiel, wenn er eben sehr stark auf bestimmte Segmente setzt, dann weiß ich, wenn diese Segmente sich nicht so entwickeln, dann beeinflusst das natürlich auch seine Wertentwicklung. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, da muss man auch mal eins deutlich sagen, es gibt noch eine Menge kluger Investoren da draußen, mein Eindruck, die sich auch damit beschäftigen wollen und das auch tun. Und das ist auch gut so aus meiner Sicht.
Ich habe das eingangs angedeutet, zumindest indirekt. Aktive Fonds können ihre Benchmark in fallenden Märkten leichter schlagen als in steigenden. Wir haben in der Vergangenheit von aktiven Fondsmanagern häufig gehört, naja, solange die Technologieaktien jetzt so outperformen und gerade die großen Index-Schwergewichte, da können wir das natürlich nicht schlagen. Aber wenn die Märkte mal drehen, dann kommt unsere große Stunde. Da können wir dann unseren Mehrwert zeigen. Da zahlt sich dann das aktive Management aus, oder wie das im Westfälischen so schön heißt, am Hintern ist die Henne fett. Da machen wir unsere Rendite. Und ja, wie stehen Sie zu dieser These, dass es in fallenden Märkten leichter ist, seine Märkte zu schlagen?
Bin ich eher indifferent, muss ich sagen. Ich glaube, es ist in beide Richtungen geschrieben. Natürlich, wenn Sie ein sehr starkes Beta-Jahr haben mit plus 25, 30%, genauso bei minus 30%, so einfach ist es nicht. Und dann kommen Sie ja teilweise in die Allokationsdiskussion raus. Das heißt, der Anleger, der Investor, der dann aktive Kassensteuerung zum Beispiel beim Aktienfonds mit benutzt, der ist dann im Vorteil, aber dann hat man ein Allokations- und kein reines Aktienprodukt. Also von daher, da bin ich eher etwas indifferent, ja.
Weitere These: Aktiven Fondsmanagern fällt es einfacher, nachhaltige Anlagestrategien zu verfolgen als Indexfonds. Etwas, was sich mir so nicht erschließt, warum das so sein sollte, aber vielleicht haben Sie eine Erklärung für mich.
Nee, habe ich auch nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also und da bin ich auch etwas vorsichtig. Zumal natürlich auch Nachhaltigkeit verschiedentlich interpretiert wird. Das ist ja auch ein Branchenphänomen. Und ich finde aber, da hat sich viel Gutes in unserer Branche auch getan, dass wir halt auch wir eine größere Transparenz haben, was jedes einzelne Haus unter Nachhaltigkeit versteht und wie es in den Portfoliostrategien mit abbildet. Das ist eben ganz, ganz deutlich. Ich glaube, einfach dieses Bullshit-Bingo einfach nachhaltig vorzustellen, da sind so viele verschiedene Strategien drunter. Also da muss man eben doch auch sehr, sehr differenzieren.
Kommen wir zur aktuellen Situation. Paradigmenwechsel, Trendwende, neuer Realismus. Da meint der ein oder andere, sei es jetzt für die aktiven Fondsmanager die große Stunde, die man nutzen kann. Warum sollte das so sein? Und warum gelingt es anscheinend, wenn wir uns zumindest mal die Entwicklung vieler Fonds im Vergleich anschauen zu ihren Märkten, derzeit nicht daraus was zu machen?
Ja, wir haben ja schon, sage ich mal, durch die hohen Einwürfe, Makromärkte, sehen wir eindeutig über verschiedene Krisen hinweg, die jetzt ein bisschen auf uns zugekommen sind in letzter Zeit, sehen wir schon sehr starke Schwünge. Gleichzeitig sehen wir eben auch sehr schnell und scharfe Kapitalbewegungen. Ja, die Angelsachsen besitzen mal die größten Kapitalsammeln der Welt. Und wenn die natürlich, sage ich mal, auch ein Makrobild über bestimmte Regionen haben, dann ziehen die sehr schnell ihr Kapital zurück. Das macht es etwas schwieriger, das muss man eindeutig sagen. Aber es sind genau diese Phasen, ja, in denen in der aktuellen Schwierigkeit aus meiner Sicht, in der auch mit die größten Chancen liegen, ja, muss man eindeutig sagen. Das klingt jetzt natürlich etwas antizyklisch, aber ich glaube, das ist auch das richtige Denken, dass man vorgehen sollte. Es fällt einem schwer jetzt.
Dann provoziere ich Sie mal ein bisschen. Diese Vorstellung
Provozieren
ist ja,
Sie mich.
die Vorstellung ist ja, dass eigentlich nur Verluste begrenzt werden müssen und man muss möglichst preiswert wieder einkaufen. Das ist ja die Vorstellung, die jeder so vom aktiven Fondsmanagement hat, und wird dann sagen, dass irgendwo das Goldilocks-Szenario Mitte 2021 ausgereizt war. Das konnte man doch fühlen. Und wenn man sich anschaut, Zinswende, auch das konnte ja keine Einbahnstraße sein. Die Inflationsraten sind nicht erst seit Weihnachten gestiegen. Da hätte doch mancher zumindest mal mit einem Gleichgewichtungsansatz der Titel oder mit einer höheren Kasse mal die Verluste begrenzen müssen und könnte jetzt so langsam in ein paar Staffeln wieder in den Markt reingehen. Ich glaube, das wäre so die Vorstellung, die viele laienhafte Investoren draußen haben und sagen, so ein aktiver Fondsmanager, der wird dafür bezahlt, der muss das einfach wissen, der muss das im Gefühl haben. Und irgendwie, das können wir aber in den meisten Portfolien so nicht sehen.
Dann sind wir aber auch wieder auf der hohen See der Allokation und da habe ich schon viele Schiffe kentern sehen, das muss man eindeutig sagen. Ja, die hätte Fondsmanager, das ist immer das Allerbeste, das im Rückspiegel betrachten, das ist immer einfach. Da hätte ich auch gestern in der 75. Minute gesagt, wir schießen noch klar das 1-1, das kommt schon. Das war mir gestern so nicht bewusst. Nein, das ist ja Mumpitz, das wissen wir alle. Die große wichtige Frage ist, wie will ein Investor langfristig allokiert sein? Wie hoch ist sein Aktienanteil? In welchen Regionen will er das investieren? Das sind ja die entscheidenden Fragen. Und mit Timing versuchen dann, das ist aus meiner Sicht schwierig. Gerade in der heutigen Welt muss man versuchen, sind die Herausforderungen ja riesig für die Anleger. Ja? Ich glaube, natürlich haben wir jetzt die Diskussion, Zinswende ja oder nein, aber dennoch, dass wir uns mittel- und langfristig in einem strukturellen Niedrigzinsumfeld, gerade unter Berücksichtigung auch der Inflation befinden, ich glaube, das ist ja offensichtlich. Das heißt ja im Umkehrschluss, für die Investoren, um überhaupt real ihr Vermögen erhalten zu können, müssen sie ins Risiko gehen. Das ist ja der große Punkt. Und natürlich sind wir auch alle ein bisschen gewöhnt gewesen in den letzten Jahren über die hohen Wertentwicklungen bei Aktien. Und natürlich ist doch jedem klar, dass auch mal wieder Jahre kommen, die etwas schwieriger sind. Und wir haben zurzeit eine Diskussion an den Märkten. Kommen wir in eine Stagflation rein? Das heißt, schwache wirtschaftliche Entwicklung, die Bondpreise oder die Kurven preisen teilweise eine bis zu 40-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Rezession mit ein. Das muss man hier eben auch berücksichtigen. Das ist, und vor allem diese Schwünge werden halt immer schneller und schärfer. Das muss ich schon eindeutig sagen. Das in den letzten Jahren. Wir haben natürlich auch einen Dauerstress über Covid, eine Pandemie, die mit 32.000 Milliarden US-Dollar an Interventionen seitens Notenbanken und Regierungen, sag ich mal, Schlimmeres verhindert hat. Dann kommen wir ökonomisch in sehr gute Entwicklung, haben aber Probleme eben logistischer Natur. Und jetzt haben wir eigentlich so ein Tsunami an schlechten Nachrichten, Zinsen, Rezessionsängste, Preissteigerung. Das ist natürlich eine Melange, die zurzeit nicht ganz gut schmeckt, das muss man eindeutig sagen. Ich glaube, es gibt aber auch Aspekte, und die Aktien haben ja schon auch knackig korrigiert. Und ich glaube, dass es fällt in solchen Situationen immer ein bisschen schwierig, den Optimismus beizubehalten. Aber ich glaube, der langfristige Investor kommt ja an der Aktie nicht vorbei. Das muss ja die Realität sein.
Wie wollen Sie selbst denn in diesem Umfeld Alpha erwirtschaften? Mhm. Was sind so die zwei, drei Kniffe, Teilstrategien, Faktoren mit Blick auf Faktorinvestments, wo Sie sagen, aus denen ziehe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten das Alpha?
Also für mich ist, wir haben ja in unserer Strategie in dem Produkt eigentlich ein Dreiklang an interessanten Themen. Dividende, kleine und mittelgroße Unternehmen, Gewinner in der Nische und eben eigentümergeführte Unternehmen. Und für uns muss ein Investment qualitativ überzeugen. Das heißt, wir sind eng an den Managements dran. Wir versuchen dort hervorragende Manager zu finden, die langfristig tolle Geschäftsmodelle entwickeln. Und auf der anderen Seite muss eben die Bewertung auch passen. Das ist dieser quantitative Teil, den wir hier eben auch mit abbilden müssen. Seit anderthalb Jahren gibt es für mich einen ganz wichtigen Faktor, den wir betrachten, das ist Preissetzungsmacht. Was mir sehr gefällt bei Unternehmen oder wo ich sehr stolz auch teilweise auf unsere Portfoliounternehmen sind, ist, dass sie die Krise gut genutzt haben und als Gewinner rausgekommen sind, weil sie oftmals in Nischen arbeiten, hohe Marktanteile hatten. Aber das Wichtigste ist für mich jetzt auch in der Zukunft, wie flexibel sind die Unternehmen und welche Preissetzungsmacht haben sie? Und deshalb glaube ich, es ist jetzt, wenn so undifferenzierte Abverkäufe kommen, das haben wir auch 2020 bewiesen, für uns ist das auch kein einfaches Jahr, das muss man eindeutig sagen, aber das ist eigentlich für mich eher wie im Frühling die Zeit zu sehen Und da bieten sich wieder super Chancen zurzeit, muss man eindeutig sagen.
Im Frühling die Zeit zu sehen. Wir nähern uns dem Sommer. Schauen wir mal, wie lange gesät wird und wann geerntet wird. Was uns zur Ausgangsfrage zurückbringt, ist die Beta-Rallye zu Ende? Ist sie nur unterbrochen und findet eine Fortsetzung? Ist das die große Stunde aktiv agierender Fondsmanager, Herr Mayer? Oder sind aktive Fondsmanager vielleicht eine aussterbende Berufsspezies und irgendwann steht auf dem Stein obendrauf, sie ruhen sanft?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es bleibt schwierig und man muss auch eindeutig sagen, wenn man in die Breite der Industrie schaut, wir brauchen auf jeden Fall gute junge Leute. Die sind immer schwieriger zu finden. Das muss man eindeutig sagen. Wir werden War of Talents haben, wie das so schön heißt. Aber ich finde immer wieder treffe ich junge Leute, die mit Begeisterung sich auch dem Aktienengagement widmen. Deshalb bin ich da nicht zu negativ, aber natürlich. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen auch selber an den Ohren ziehen. Wir müssen wieder Werte schaffen. Ich glaube in der Tat, ich bin nicht so negativ für die Märkte und mittel- bis langfristig, glaube ich, gibt es wieder enorme Chancen auch für gute Unternehmen. Wir sind ein bisschen zu verwöhnt gewesen mit den positiven Entwicklungen. Das wird jetzt mal ein bisschen schwankungsintensiver, aber an der Aktie führt ja kein Weg vorbei. Wir werden uns etwas bescheiden müssen in den nächsten Jahren, was die Wertentwicklung angeht. Insgesamt die Weltwirtschaft wird weniger wachsen, damit sind auch die Wachstumsmöglichkeiten ein bisschen geringer. Aber der größte Feind ist ja, wie gesagt, die Alternative. Und das wird man eben sehen müssen, ob der Zins tatsächlich wieder sich zu einer Alternative aufschwingt oder nicht. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, wenn ich mir die Verschuldung anschaue und die Zinstragfähigkeit. Ich glaube, die Aktie steht weiterhin im Vordergrund der Investoren. Man muss eben auch die Schwankungen hier, und das ist eindeutig bei der Aktie der Fall, das muss man eben auch aushalten können.
Daraus höre ich, es geht um Demut und es gehört um Aktion statt Reaktion. Ja, da
Absolut.
bleibt mir nur noch die Frage nach der Literaturempfehlung und den Blick auf Ihren Nachttisch, Herr Mayer, womit Sie sich so derzeit weiterbilden.
Also, wichtig ist, das allerwichtigste Basis aus meiner Sicht ist Graham Dodd, Wertpapieranalyse, 1934 geschrieben. Es ist die Basis, glaube ich, für dem, was wir tun. Dort lernt man sehr viel, hat nie an Aktualität verloren. Für mich in schwierigen Zeiten ist ganz, ganz wichtig von Lawrence Cunningham die Essays von Warren Buffett. Und immer wenn Krisen sind, und in den letzten 25 Jahren, bei jeder Krise lese ich nochmal einzelne Kapitel dort durch. Das ist die Zusammenfassung der Geschäftsberichte und Kommentierung von Warren Buffett. Ich habe es nicht so mit Idolen oder sonst was, aber es tut immer wieder gut, dass man sich so seine Prinzipien auch in so schwierigen Zeiten dann nochmal verinnerlicht und dass man da eben auch charakterstark bleibt. Und dieses Buch tut immer gut, weil es einen so ein bisschen daran erinnert, was die wichtigen Sachen sind. Also ein höchst empfehlenswertes Buch. Auch hervorragend geschrieben. Es macht Spaß, es einfach zu lesen.
Dann wollen wir diesen Podcast auch mit Buffett beschließen. Die Hall of Fame der Market Timer, hat er mal gesagt, ist ein leerer Raum. Das passt dann ganz gut zum Thema aktives Fondsmanagement. Ja, Herr Mayer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute durchaus auch mal selbstkritisch auf Ihren Berufsstand zu schauen. Aber ich glaube, Sie haben das ein oder andere Argument geliefert, über das wir als Zuhörer dann zumindest mal nachdenken können und müssen. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie uns hier zugehört haben. Bewerten Sie den Podcast, wo Sie die Möglichkeit haben. Empfehlen Sie ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen Tschö.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.